Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Darf ich vorstellen, das hier ist Vanya.
Ich bin eben, wie ich bin, und das ist gut und das ist richtig und okay.
Und Vanya hat gekämpft. Vanya hat sich durch die Instanzen geklagt und Recht bekommen, und zwar vom höchsten deutschen Gericht. Das Bundesverfassungsgericht hat heute die Rechte von intersexuellen Menschen gestärkt. Welche Rechte und was Vanya damit zu tun hat, das erfahrt ihr gleich hier bei uns. Die Frau an meiner Seite in dieser Woche ist Rahel Klein, bekanntermaßen.
Hallo.
Schönen guten Abend. Welche Geschichte hast du für uns dabei in dieser Stunde?
Ich habe viele Geschichten in den nächsten 2 Stunden, aber direkt reden wir gleich über saudi-arabische Prinzen und Minister, die am Wochenende entlassen und festgenommen wurden. Und wir gucken mal, wo die jetzt sind.
Was die so machen.
Was die jetzt machen, wo die abhängen.
Ob die ein neues Zuhause haben oder was auch immer. Okay, also wir zwei sind am Start für euch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Und immer diese anstrengende Entscheidung. Immer muss man sich entscheiden. Im Supermarkt soll ich jetzt Müsli mit oder ohne Rosinen kaufen? Oder beim Handy lieber das große oder das kleine Modell? Und beim Geschlecht? Naja, da ist es eigentlich ganz einfach. Da muss man sich nicht entscheiden. Da weiß man, man ist weiblich oder männlich. Nur, was ist, wenn man intersexuell ist und beide Geschlechter hat? Da braucht man keine Entscheidung, sondern man braucht ein drittes Geschlecht. Das Bundesverfassungsgericht hat heute darüber entschieden, dass es im Geburtenregister eben genau das, also ein drittes Geschlecht, geben wird. Also nicht mehr nur weiblich und männlich, sondern zum Beispiel auch inter oder divers könnte da stehen. Ganz genau steht dieses Wording noch nicht fest. Was dieses Urteil bedeutet, das habe ich geklärt mit Klaus Hempel aus der SWR-Rechtsredaktion. Klaus, jetzt heißt es ja in diesem Beschluss, intersexuelle Menschen müssen eben auch die Möglichkeit haben, ihr Geschlecht eintragen zu lassen. Müssen die sich da eigentlich selber drum kümmern oder ist das dann eine Proforma-Sache?
Also ist es auf keinen Fall irgendeine Proforma-Sache. Oft ist es so, dass bei der Geburt eines Kindes erstmal ein Geschlecht eingetragen wird. So war es hier auch im konkreten Fall. Und wenn das geändert werden soll, dann muss man das eben beantragen.
Ist denn dann eigentlich schon klar, für welche offiziellen Formulare das jetzt gilt? Also Geburtenregister, das haben wir jetzt schon gehört. Aber was ist zum Beispiel mit Formularen beim Arzt oder beim Sportverein? Also wenn man da eintreten will, mal so ganz praktische Sachen.
Man muss ja sagen, dass unsere gesamte Rechtsordnung, also praktisch alles, was wir in Gesetzen haben an Vorschriften, im Grunde genommen davon ausgehen, dass wir 2 Geschlechter haben, nämlich Mann und Frau. Und welche Auswirkungen jetzt dieser wirklich historisch bedeutsame Beschluss hat, das wissen wir noch gar nicht. Aber das ist eine ganz spannende Frage.
Ja, da müssen wir also einfach noch mal ein bisschen abwarten. Dann lass uns noch mal über diesen konkreten Fall sprechen. Wer hat denn da eigentlich jetzt geklagt?
Ja, das war eine Person namens Vanya, 27 Jahre alt. Schmale Person, hat den schwarzen Bart eines Mannes und die schlanke Stirn einer jungen Frau. Also man sieht ihr schon ein bisschen an, dass sie nicht eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen ist. Als Vanya zur Welt kam, da hat das Standesamt festgestellt, ein Mädchen. Aber dann gab es irgendwann Zweifel, es gab ärztliche Untersuchungen, es wurde auch ein Gentest durchgeführt und man hat festgestellt, das Geschlecht lässt sich bei Vanya nicht eindeutig als männlich oder weiblich festlegen. Und damit war klar, Vanya ist intersexuell. Vanya hat dann durch alle Instanzen geklagt bis zum Bundesgerichtshof. Der Bundesgerichtshof hat Vanya ebenfalls nicht recht gegeben, aber jetzt das Bundesverfassungsgericht. Und das ist wirklich ein sehr bedeutsamer Beschluss, der heute hier gefasst wurde.
Wie haben die Richter das Urteil denn begründet?
Der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat in seinem Beschluss festgestellt, dass Vanya diskriminiert wird aufgrund der aktuellen Gesetzeslage, dass das Persönlichkeitsrecht von Vanya und eigentlich von allen intersexuellen Menschen verletzt wird. Die Richter haben festgestellt, das Persönlichkeitsrecht schützt auch die geschlechtliche Identität. Sie haben das dann weiter ausgeführt. Sie haben gesagt, die Identität ist ja für alle Menschen von ganz herausragender Bedeutung, nimmt praktisch eine Schlüsselposition im Selbstverständnis eines Menschen ein, das Persönlichkeitsrecht ist auch ein Grundrecht. Das ist vom Grundgesetz geschützt. Und natürlich gelten Grundrechte für alle Menschen. Egal, welche Hautfarbe sie haben und eben auch völlig egal, welches Geschlecht sie haben. Und deshalb dürfen sich auch Intersexuelle natürlich auf das Persönlichkeitsrecht berufen. Und das haben die Richter dann weiterentwickelt und haben gesagt, Intersexuelle, die sich eben nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen lassen, haben eben einen Anspruch darauf, ein eigenes Geschlecht bei den Geburtenregistern durchsetzen zu können.
Jetzt ist dieses Urteil ja für Intersexuelle. Was ich mich noch frage, was ist denn zum Beispiel mit Transsexuellen? Könnten die jetzt eigentlich auch hingehen und sich durchklagen bis zum Bundesverfassungsgericht, um auch für sich ein Urteil einzufordern?
Natürlich haben auch Transsexuelle die gleichen Rechte grundsätzlich wie Intersexuelle. Bei Transsexuellen stellt sich die Problematik diesbezüglich, was das Geburtenregister betrifft, nicht. Warum? Ein Transsexueller ist zum Beispiel genetisch oder biologisch ganz klar ein Mann, fühlt sich aber innerlich als Frau. Das heißt, ein Transsexueller will, der biologisch ein Mann ist, will aber eine Frau sein. Das ist eben ein völlig anderer Fall als bei intersexuellen Menschen. Bei intersexuellen Menschen ist es eben so, dass sie sich schon genetisch bzw. körperlich nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuordnen lassen. Das sieht man zum Teil auch an den Geschlechtsorganen, die anders ausgeprägt sind. Also deshalb kann man diese beiden Personengruppen eigentlich nicht miteinander gut vergleichen.
Bis Ende 2018 muss die neue Regelung zum dritten Geschlecht vom Gesetzgeber umgesetzt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat heute darüber entschieden, dass es das dritte Geschlecht im Geburtenregister geben muss. Und ich habe drüber gesprochen mit, jetzt ist mir der Name entfallen, mit Klaus Hempel aus der SWR-Rechtsredaktion.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir haben ja schon berichtet in dieser Woche darüber, und zwar hat ja das Königshaus in Saudi-Arabien eine ganze Reihe von Prinzen, Ministern und Beamten entlassen und festgenommen. Offiziell sagt das Königshaus, die sind korrupt gewesen und deshalb mussten die gehen. Vermutet wird allerdings, dass König Salman und sein Sohn, der Thronfolger Mohammed bin Salman, damit vor allen Dingen ihre eigene Macht stärken wollen. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Jetzt gibt es Berichte über den Aufenthaltsort dieser entlassenen Männer. Sitzen die jetzt im Knast, die Prinzen, so wie wir uns das vorstellen würden?
Ja, nicht ganz, aber in gewisser Weise sitzen die schon im Gefängnis, allerdings in einem Fünf-Sterne-Gefängnis, wenn man genau sein will. Es ist also kein abgeranztes Kellerloch irgendwo in der Wüste, sondern das Ritz-Carlton in Riad. Ja. Die New York Times schreibt, dass das Hotel in nur wenigen Stunden zweckentfremdet wurde, dass die Hotelgäste ihre Zimmer wegen unvorhergesehener Umstände räumen mussten bis Mitternacht. Und dass das Ritz-Carlton jetzt auch bis Mitte Dezember irgendwie ausgebucht ist. Und offenbar ist auch die Rezeption des Ritz-Carlton nicht mehr erreichbar und die Leitung ins Hotel einfach tot.
Okay, also die sitzen jetzt in einem Fünf-Sterne-Hotel, obwohl die festgenommen worden sind?
Also sie halten sich da offenbar auf, aber auf einem Video, was jetzt im Internet aufgetaucht ist, sieht es nicht so aus, als würden die sich da, einen Lauen machen in ihren Suiten oder so. Ein Journalist von Al Jazeera hat ein Video getwittert, was offenbar aus dem Inneren des Ritz-Carlton stammen soll. Da siehst du mehrere Menschen, wie sie im Ballsaal von diesem Hotel auf dem Boden liegen und von Wachen mit Kalaschnikows bewacht werden. Also wenn dieses Video echt ist, dann dürfte das jedenfalls kein Luxusaufenthalt für die sein.
Gut, aber wenn die da irgendwie auf dem Boden liegen und bewacht werden, also ich meine, dafür muss man jetzt nicht unbedingt das ganze Ritz-Carlton da irgendwie...
Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Ich meine, vielleicht hat dieser Ball seinen goldenen Fußboden oder so, kann ja sein. Ich weiß es auch nicht.
Man sieht das ja nicht so genau. In Saudi-Arabien sind am Wochenende eine ganze Reihe von Prinzen und Politikern festgenommen worden. Die sollen jetzt im Ritz-Carlton in Riad untergebracht worden sein. Allerdings im Ballsaal auf dem Fußboden. Rahel Klein, da hatte die Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Heute vor einem Jahr hätte Hillary Clinton die Präsidentin der USA werden können, wenn es nicht doch Donald Trump geworden wäre. Vor einem Jahr ist er gewählt worden mit allem, was zu ihm gehört, mit seinem Temperament, mit seiner ganz eigenen Art, Politik zu machen und mit seiner wunderbaren Föhnfrisur. Wir haben ja heute schon mal mit jemandem gesprochen, der richtig geschockt gewesen ist, dass Trump es geschafft hat, nämlich mit John Grosser. Der hat von Deutschland aus den Wahlkampf für die Demokraten unterstützt. Und jetzt interessiert uns mal, wie ein Jahr Trump eigentlich bewertet wird von jemandem, der ihn eben gewählt hat. Und das ist Nicholas Smith, der lebt in Fresno in Kalifornien. Nicholas, du hast Trump ja gewählt im vergangenen Jahr. Was sagst du denn nach dem ersten Jahr? Was macht Trump aus deiner Sicht richtig gut?
Also der hat schon tausende von Regulierungen revidiert und wir können die Ergebnisse sehen in die Wirtschaft. So 3% Wachstum ist nicht schlecht. Es gibt zum Beispiel in meiner Heimatstadt tausende von illegalen Immigranten und wir haben ein ganz großes Problem mit Straßengangs. Ist ein großer Punkt von seinem Plan, die illegalen Immigranten zuerst nach Hause zu schicken. Er muss noch viel machen, aber das ist ein guter erster Schritt.
Hast du denn auch einen Punkt, wo du sagst, da könnte es noch besser laufen mit dem, was Donald Trump eigentlich mal versprochen hat im Wahlkampf?
Also ich warte auf die Steuerreform. Also wenn der das erledigen könnte, würde ich zufrieden mit dem Jahr sein. Aber ohne das, ich glaube, der hat große Probleme in den nächsten Wahlen.
Du meinst bei der Kongresswahl dann?
Genau.
Okay. Was würde denn diese Steuerreform für dich konkret bedeuten?
Für mich, das macht nicht den großen Unterschied, aber für meine Eltern, das macht einen riesen Unterschied. Die Geschäftssteuer zum Beispiel ist jetzt 35% und die reduzieren das bis 20%.
Und deine Eltern haben ein Geschäft, sind irgendwie Geschäftsleute und die würden das dann tatsächlich merken?
Ja, genau. Mhm.
Dann lass uns noch mal über etwas sprechen, was Trump ja eigentlich auch ganz gerne durchsetzen wollte, was aber schlussendlich dann nicht wirklich geklappt hat, nämlich den Travel Ban. Also, dass Menschen aus bestimmten Ländern, überwiegend muslimisch geprägten Ländern, nicht mehr so einfach in die USA einreisen können. Hat nicht funktioniert, so wie er sich das vorgestellt hat. Wobei er das ja versprochen hat, dass das kommen wird. Wo hast du denn eigentlich das Gefühl, an der einen oder anderen Stelle kann Donald Trump seine Versprechen einfach gar nicht halten?
Wenn das Gericht das nicht erlaubt, dann der hat keine Chance damit. Der hat das natürlich versprochen, aber also der hat schon dreimal drei verschiedene Versionen von diesem Einreiseverbot unterschrieben und mit der letzte hat er ein bisschen Erfolg gehabt, aber ob der seinen Plan wie gesprochen durchführen kann, habe ich meine Zweifel.
Jetzt ist ja in den USA gerade wieder gewählt worden, also zum einen die Bürgermeisterwahlen in New York und in zwei Bundesstaaten hat es Gouverneurswahlen gegeben. Und bei diesen Wahlen haben die Demokraten gewonnen. Und wenn wir jetzt nochmal in die Partei von Donald Trump selber gucken, also bei den Republikanern, gibt es ja mittlerweile auch einige Leute, die sich einfach gegen ihn stellen, im Kongress zum Beispiel. Also er bekommt schon auch etwas Gegenwind. Wie nimmst du das wahr?
Also die Bürgermeisterwahl in New York City, das ist keine Überraschung. Das ist ein ziemlich linksorientiertes Staat. Und in Virginia auch. Das ist ein Staat, das Hillary Clinton gewonnen hat. Also ich bin da auch nicht überrascht, dass die Demokraten haben da Erfolg gefunden. Aber im Congress, das ist ein Gegenwind, das er gehabt hat vom Anfang an. Also durch den ganzen Wahlprozess, der Paul Ryan und Mitch McConnell und Lindsey Graham, die haben gegen ihn gekämpft seit dem ersten Tag.
War Donald Trump dir eigentlich als Präsident in diesem vergangenen Jahr schon mal an irgendeinem Punkt unangenehm oder peinlich?
Also für mich seine ganze Art, ganze Stil ist ein bisschen peinlich.
Aber du hast ihn gewählt, ne?
Ja, ich habe ihn gewählt wegen seiner Plattform und seinen Plan wegen Steuer und Immigration und Verteidigung. Ich habe ihn nicht gewählt, weil ich dachte, ich würde mit ihm gerne befreundet sein.
Letzte Frage an dich, Nicolas. Würdest du Donald Trump nochmal wählen? Würdest du ihm nochmal deine Stimme geben?
Ja, ich würde ihm auf jeden Fall meine Stimme wiedergeben.
Ein Jahr Donald Trump aus der Sicht eines Menschen, der Donald Trump gewählt hat, nämlich Nicolas Smith. Das Gespräch mit ihm habe ich vor der Sendung geführt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
In Recklinghausen in NRW, da läuft im Moment noch eine Ausstellung von einer Künstlerin, die heißt Rosemarie Kotschi. Und Rosemarie Kotschi war Deutsch-Amerikanerin, die ist 1939 in Recklinghausen geboren worden. Dann hat sie später Kunst studiert und ihre Werke sind auf der ganzen Welt ausgestellt worden. Vor allen Dingen ihre Bilder, in denen sie den Holocaust thematisiert. Die sind ziemlich berühmt. Da zeigt sie auf so schwarz-weißen Tuschezeichnungen eben den Schrecken der Judenverfolgung. Rosemarie Kotschi hat selbst von sich gesagt, dass sie auch Jüdin und als Kind in einem Konzentrationslager war. Vor 10 Jahren ist sie gestorben und sie hat viele ihrer Werke ihrer Geburtsstadt hinterlassen, die eben jetzt ausgestellt werden. So, warum erzähle ich euch das alles? Weil das wichtig ist. Denn heute ist bekannt geworden, dass Rosemarie Kotschi anscheinend gelogen hat, was ihre jüdische Herkunft angeht. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Heißt das, sie war weder Jüdin noch in einem KZ?
Genau, das legen zumindest die Nachforschungen von einem Historiker nahe. Die haben nämlich ergeben, dass Rosemarie Kotschi keine jüdischen Wurzeln hat, sondern dass ihre Eltern und auch ihre Großeltern katholisch waren. Und sie kann offenbar auch nicht in dem KZ gewesen sein, von dem sie viele Jahre lang erzählt hat. Das war damals nämlich ein reines Männerlager und eigentlich kann es da keine Kinder gegeben haben.
Wie ist das denn jetzt überhaupt rausgekommen?
Ja, eben anlässlich dieser Ausstellung in Recklinghausen. Da ist wohl aufgefallen, dass Rosemarie Kotschi gar nicht in dem Opferbuch der Stadt verzeichnet war. Und da sind die bei der Stadt irgendwie stutzig geworden, haben weitere Nachforschungen zu der Familie angestellt und das eben rausgefunden.
Hm. Dieser Fall ist ja jetzt nicht der erste, wo jemand ja im Endeffekt eine Opferrolle erfindet, die eben überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat.
Nee, genau, das passiert immer wieder. Sehr bekannt ist ja der Fall von Tanja Heath. Das ist eine Frau, die hat nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 behauptet, dass sie eine der wenigen Überlebenden aus dem Südturm gewesen ist, also aus genau dem Stockwerk, in dem das zweite Flugzeug dann reingeflogen ist. Da haben nur ganz wenige Menschen überlebt. Und Tanja Heath behauptete eben, sie hätte bei einer Firma in den Twin Towers gearbeitet. Sie hat dann erzählt, dass ein Feuerwehrmann sie gerettet hat. Und sie hat dann nach 9/11 sogar Führung am Ground Zero gegeben und war auch Vorsitzende von einem Verein von 9/11-Überlebenden. Und erst 2007 hat dann ein Artikel von der New York Times herausgefunden oder nachgewiesen, dass ihre Geschichte, die sie jahrelang erzählt hat, völlig erfunden sein muss.
Das ist wirklich, wirklich krass, finde ich. Vor allen Dingen, also, dass die so lange damit durchgekommen
ist. Ja, du musst wirklich sehr, sehr überzeugend auftreten können. Es gibt auch noch einen anderen recht aktuellen Fall. Das hat mit den Übergriffen in der Kölner Silvesternacht 2015, 2016 zu tun. Da hatte eine Frau behauptet, in der Nacht eben vergewaltigt und danach schwanger geworden zu sein. Es gab ja viele wahre Anzeigen, aber diese Geschichte von der Frau stimmte einfach nicht. Die hatte das alles komplett auch erfunden.
Aber warum machen Menschen das? Also wieso stellen die sich als Opfer selber dar?
Also es gibt natürlich ganz verschiedene Gründe. Es gibt einfach krankhafte Lügner, die auch wissen, dass sie lügen, die aber keine Hemmungen haben, das zu machen. Vielleicht erhoffen die sich dadurch einfach Aufmerksamkeit oder einfach einen Vorteil, also Geld oder was auch immer. Und die haben dann oft auch eine Persönlichkeitsstörung, hat mir Professor Wolfgang Meyer gesagt. Der ist der Leiter der psychiatrischen Klinik am Uniklinikum in Bonn. Und vielleicht fühlt sich eine Person, das ist jetzt noch ein anderer Grund, aber auch einfach ganz extrem mit den Opfern mit, sagt Professor Meyer.
Dass er ein empathisches Mitgefühl entwickelt, also sich versucht hineinzuversetzen in die Opfer, dass er versucht, das Leiden der Opfer nachzuvollziehen und dadurch ähnlich zu empfinden wie die Opfer.
Also die sind keine pathologischen Lügner oder lügen einfach so, sondern diese Lüge ist dann Ausdruck von einer Identifikation mit den Opfern. Und das hat dann auch gar nichts irgendwie mit Boshaftigkeit zu tun oder so.
Bei einigen Menschen ist es doch auch so, die glauben irgendwann wirklich, dass sie eine bestimmte Sache tatsächlich erlebt haben. Ne?
Genau, das gibt's auch. Das hat Wolfgang Mayer als False Memories bezeichnet. Da spielen Menschen das auch nicht vor, sondern die sind wirklich völlig davon überzeugt, dass sie das auch wirklich erlebt haben, was sie erzählen. Was dann jetzt von den verschiedenen Möglichkeiten zutrifft, ist natürlich von Fall zu Fall abhängig. Bei dem aktuellen Fall bei Rosemarie Kotschi, da hat der Direktor von der Kunsthalle gesagt, dass Rosemarie Kotschi keinen Profit aus dieser Lüge gezogen hätte, weil sie auch vorher schon erfolgreich gewesen wäre, bevor sie diese Geschichte über ihre jüdische Herkunft erfand. Das hat sie erst später gemacht. Aber kontrovers ist sowas natürlich trotzdem, weil man mit so einer Lüge natürlich auch den echten Opfern, die das wirklich erlebt haben, schaden kann.
Rahel Klein ist der Frage nachgegangen, wieso Menschen sich als Opfer inszenieren, denn heute ist bekannt geworden, dass die Künstlerin Rosemarie Kotschi gar keine Überlebende des Holocaust war, das aber jahrelang eben behauptet hat und auch ihre Kunst von diesem Erlebnis gehandelt hat.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Klimaschutz ist bei uns in der Politik zwar ein wichtiges Thema, nur die Ziele, die erreichen wir irgendwie nicht. Bis 2020 soll der Ausstoß der Treibhausgase ja um 40% reduziert werden. Nur so wie es aussieht, schaffen wir gerade mal 30%. Und dass wir in Deutschland aus der Braunkohle aussteigen, ist auch fraglich. Was würde denn eigentlich passieren, wenn wir jetzt sagen, Klimaschutz? Ist uns doch egal, machen wir nicht mit. Ich frage mal nach bei Georg Ehring, der ist unser Wissenschaftsredakteur und im Moment beim Weltklimagipfel in Bonn. Georg, lass uns vielleicht erstmal aufs große Ganze gucken. Also, wenn wir es nicht schaffen würden, die Erderwärmung zu reduzieren, hätte das viele Folgen? Das kann man sich schon ungefähr vorstellen. Aber was weiß man denn heute schon? Was würde denn sicher eintreten?
Man hat so Szenarien, der Weltklimarat, das UN-Gremium zur Beurteilung des Klimawandels, hat sich Szenarien verfasst mit verschiedenen Emissionsniveaus. Also wenn ganz viel emittiert wird, wenn weniger emittiert wird und so weiter. Und der schlimmste Fall, der geht davon aus, dass die Emissionen immer weiter steigen. Und da kommt dann raus, dass bis zum Ende des Jahrhunderts die Erdatmosphäre um 4 bis 5 Grad wärmer wäre. Die Klimafolgen wären nicht mehr zu bewältigen. Hitzewellen, Stürme, Extremwetter. Es würden auch Kipppunkte im Klimasystem überschritten. Plötzliche Veränderungen wären möglich. Es gibt zum Beispiel, wurde kürzlich veröffentlicht, eine Studie, nach der es in der trockenen Sahelzone in Afrika dann plötzlich extrem nass werden könnte, dass in Grönland die Gletscher schmelzen, das weiß man ja sogar schon. Ich habe mit James Hansen gesprochen, der ist ein Klimaforscher aus den USA und er sagte, besonders schlimm seien irreversible Veränderungen, der Anstieg des Meeresspiegels von mehreren Metern, das komme langsam, aber sehr sicher, oder das Aussterben von ganz vielen Tier- und Pflanzenarten.
Wie weit reicht denn dieses gesicherte Wissen darüber, was in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird?
Da ist dann sehr viel Spekulation, vor allem wenn der Treibhausgasanstieg, Ausstoß immer weiter gesteigert wird, wenn er ungebremst weitergeht. Da weiß man dann bestimmte Dinge, aber man weiß sehr vieles nicht. Also gerade bei diesen Kipppunkten, da gibt es dann große Unsicherheiten und man weiß auch nicht, was mit dem Treibhausgasausstoß passiert. Inzwischen sind Wind- und Solarenergie ja so billig, dass man irgendwann möglicherweise auch freiwillig die Braunkohlekraftwerke abschalten wird.
Dann lass uns mal nach Deutschland gucken. Also welche Folgen würden wir konkret in Deutschland erleben, wenn wir jetzt einfach sagen würden, Klimaschutz interessiert uns nicht, wir machen einfach gar nichts mehr?
Also Deutschland ist ja ein Teil eines großen Ganzen. Also der Beitrag Deutschlands zum Klimawandel bzw. Klimaschutz ist so etwa bei 2%. Das ist so ein bisschen, alle müssen mitmachen, das ist wie Steuern zahlen. Aber die Folgen, die wenn die Welt insgesamt den Klimaschutz einstellen würde, die würden wir auch recht extrem mitkriegen mit großen Hitzewellen. Eine ganz starke war ja im Jahr 2003. Sowas passierte früher alle 500 Jahre vielleicht. Das kommt dann alle 10 oder alle 50 Jahre. Die Meeresspiegel würden steigen, davon würden wir ganz viel mitbekommen, beispielsweise die Küstenstädte wie Bremerhaven, Hamburg, Bremen und so weiter, die wären dann immer schwerer zu halten. Das Wattenmeer würde nicht mehr bei Ebbe trocken fallen und das würde das ganze Ökosystem natürlich zum Kippen bringen. Solche Folgen würden kommen, aber es ist eigentlich auch relativ spekulativ, was davon eintritt und vor allem, wann es eintritt. Mir sagte James Hansen, die Folgen wären relativ sicher, aber der Zeitraum, Strahl wäre sehr, sehr ungewiss.
Es wird ja immer wieder gesagt, dass eben schon ein paar Grad mehr enorme Folgen für uns haben werden. Und deswegen wird ja auch immer dieses 2-Grad-Ziel kritisiert, weil es eigentlich viel zu gering sei. Gibt es eigentlich auch Regionen auf der Welt, die fein raus wären bei dem Klimawandel, also denen nichts passieren würde?
Ja, es gibt eine Region, also besonders stark betroffen wären zum Beispiel Arktis und arme Länder, aber ganz wenig betroffen oder umgekehrt betroffen wäre der Nordatlantik. Der wird kälter, der wird schon heute kälter und das würde sich auch verstärken, denn der Nordatlantik, der wird vom schmelzenden Eiswasser aus Grönland gespeist und das sorgt für eine messbare Abkühlung in einer bestimmten Region und diese Eisschmelze, die würde sich durch stärkeren Klimawandel sogar noch beschleunigen.
Was würde passieren, wenn wir uns nicht mehr um den Klimaschutz kümmern würden? Wir haben es uns mal erklären lassen von Georg Ehring aus unserer Wissenschaftsredaktion.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Jetzt mal was ganz anderes. Wer was zu sagen hat, hat keine Eile. Er lässt sich Zeit und sagt's in einer Zeile. Ich bin jetzt keine Reimkönigin geworden, spontan, sondern das ist ein kurzer Reim von Erich Kästner. Und genau der ist heute auf Twitter zitiert worden. Und zwar dann mit dem Hashtag 280 Twitter. Denn ab heute darf nicht nur ich, dürft ihr alle in 280 Zeichen twittern. Doppelt so viel, also wie bisher. Und das lassen sich viele Twitterer natürlich nicht doppelt sagen, hahaha, sondern sie schöpfen diese komplette Anzahl aus. Rahel, wie sind denn so die Reaktionen?
Also die Münchner Polizei, die hat beispielsweise das hier getwittert. Endlich 280 Zeichen. Nun können wir vom Niederflur-Förderfahrzeugführer berichten, der mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine gegen den Betonstahl-Stangenbieger gefahren ist, nachdem er ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen links abgebogen war. Hashtag endlich keine Abkürzungen mehr.
Yes.
Ja, und ich bin sehr froh, dass ich es fehlerfrei vortragen konnte. Eine wichtige Nachricht auf jeden Fall. Gestern konnten die das noch nicht schreiben, die Münchner Polizisten. Auch Arte hat einen sehr, sehr hübschen Vergleich getwittert. Wir bei Arte sind ja generell sehr aufgeschlossen gegenüber langen Formaten, die sich Zeit für das Publikum nehmen. Aber 280 Zeichen für einen Tweet, das ist ja so, als würden wir nicht bloß 3, sondern 6 Stunden bulgarisches Tanztheater mit gelben Untertiteln senden.
Das ist genau der richtige Vergleich.
Sprechen wir aus der Seele, ne?
So sieht es nämlich aus. Ja, also eine kleine, aber sympathische Kritik von Arte. Wie ist so das allgemeine Stimmungsbild? Finden die Users gut oder blöd?
Also wir von Deutschlandfunk Nova hatten auf unserer Twitter-Seite auch mal noch eine kurze Umfrage gemacht und da kam raus, dass die Mehrheit es blöd findet, also 60% finden es doof, 40% gut. Es gibt aber auch Tweets in diesem Internet, die neue 280-Zeichen-Regel kritisieren. Einer schreibt zum Beispiel, ja, wenn ich endlos sinnlose Texte lesen will, dann gehe ich zu Facebook. Oder wenn ich Krieg und Frieden lesen will, dann gehe ich eigentlich nicht zu Twitter. Also auch, die sprechen dir aus der Seele, Sonja.
Also, die Kritik ist jetzt natürlich auch nicht super boshaft. Man kann ja schon drüber lachen. Aber es ist schon so ein bisschen Witz dabei, ne?
Also, in der Mehrheit der Fälle auf jeden Fall. Und das war auch heute so ein bisschen die Challenge, muss man sagen, unter dem Hashtag 280 Twitter. Jeder wollte so lustig sein wie möglich. Ein Tweet, den ich auch noch witzig fand, war, ich kann jetzt unter jeden Tweet eine Bitte mit nicht ausdrucken hineinpacken. Und dann steht unten, bevor Sie diesen Tweet ausdrucken, prüfen Sie, ob dies wirklich nötig ist. Umweltschutz geht uns alle an. Oder einen von der BVG fand ich auch hübsch. Die haben getwittert, danke Twitter. Bis ihr euch 280 Zeichen für euren Tweet ausgedacht habt, ist der Bus dann auch endlich gekommen.
Ach, Twitter ist einfach ein lustiges,
ja, amüsantes
Medium. An der einen oder anderen Stelle. Manchmal, nicht immer. Vielleicht überlege ich mir auch noch irgendwas. Wobei, ich habe heute Morgen schon überlegt, ach, was mache ich denn Lustiges mit 280 Zeichen? Mir ist nichts eingefallen und dann habe ich einfach mal die gute alte Regel befolgt. Wenn man nichts zu sagen hat, einfach mal die Klappe halten.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Seit 1-2 Jahren tut sich was in Hollywood. Etwas, was lange immer wieder gefordert worden ist, nämlich bitte mehr starke Rollen für starke Frauen in Serien und Filmen. Naja, man muss sagen, da sind sie dann auch endlich. Also, wenn wir mal gucken, Serien-Superheldin Jessica Jones zum Beispiel oder die Film-Superheldin Wonder Woman oder denkt man nur mal so an Serien wie Orange is the New Black. Was uns allerdings auch aufgefallen ist hier in Deutschlandfunk Nova, wenn diese neun starken Frauen Rollen spielen, die etwas Suspektes haben, so richtig was Anti-Heldenhaftes, dann ist das Eis plötzlich sehr dünn. Deutschlandfunk Nova Film- und Serienmann Tom Westerholt, was genau ist denn da los?
Ja, ist wie du sagst, ne? Also erstmal freuen sich viele, dass Frauen heute weniger auf so Co-Star-Rollen neben oder hinter die starken Kerle gesetzt werden, sondern dass man sie selbst in die Hauptrollen holt. Und dann guckt man genauer hin und stellt fest, die Frauenrollen in der ersten Reihe haben aber oft trotzdem wieder Männer vor sich, wenn auch unsichtbare. Mhm. Nimm die Serie The Handmaid's Tale. Elizabeth Moss in der Hauptrolle, eine Magd in einer postapokalyptischen Welt, in der die letzten fruchtbaren Frauen die Gebärmaschine reicher Männer sind. Oder ganz neu, nimm Alias Grace über eine junge Frau im 19. Jahrhundert, die ihre Dienstherren ermordet haben soll. Es stellt sich raus, der Frau ist Schlimmes widerfahren, hauptsächlich Demütigung durch Männer. Oder parallel The Sinner, auch neu auf Netflix mit Jessica Biel in der Hauptrolle.
Guten Tag, Mrs. Zanetti. Ich bin Detective Dan Leroy. Das ist Lieutenant Harry Ambrose. Wir möchten Ihnen ein paar Fragen stellen. Welche Beziehung hatten Sie zu Frankie Beaumont?
Ich kannte ihn nicht.
Sie hatten bis heute nichts mit ihm zu tun.
Nein. Ich habe ihn heute zum ersten Mal gesehen.
Warum haben Sie ihn umgebracht?
Das ist eine gute Frage. Eine Frau begeht einen Mord mitten am Strand vor Tausenden von Zeugen, irgendwie wie ferngesteuert. Klar ist, da kann was nicht stimmen und alles steuert auf eine Sache hin. Die Frau hat ganz offensichtlich eine Amnesie. Ihr muss früher was extrem Schlimmes passiert sein und vermutlich genau mit diesem Mann, den sie da umgebracht hat.
Das klingt ja fast nach, also wenn Männer harte Kerle spielen, reicht das als Legitimation, dass sie eben einfach Männer sind. Ne? Aber wenn Frauen töten, dann brauchen sie eben auch einen Mann im Hintergrund als Legitimation.
Es geht so ein bisschen in die Richtung. Vielleicht, weil es ja nun mal auch in echt viel mehr männliche als weibliche Gewaltverbrecher gibt und es bei den weiblichen seltener um sowas Niederes wie Habgier oder Macht geht. Es geht, wenn, dann meistens eher um Eifersucht oder Rache, ausgelöst, genau. Genau, durch einen Mann. Jetzt nicht immer, aber halt oft.
Heißt das, Frauen so als das reine Böse, das funktioniert nicht im Film?
Na, guck dir die Geschichte der bösen Filmfrauen und ihre Beweggründe mal an. Ne? Misery, Kathy Bates, eine Psychopathin und Stalkerin, die ihr Opfer, ihren Lieblingsromanautor, bei sich gefangen hält und ihm sogar die Beine bricht, damit er bleibt. Geht um einen Mann. Oder Basic Instinct, Sharon Stone, als psychopathischer, sexbesessener, männerverzehrender Vamp mit dem Eispickel. Mhm. Ne? Selbst Quentin Tarantino brauchte in Kill Bill eine männliche Legitimation für die Blutrünstigkeit von Uma Thurman als Racheengel. Die Geschichte des Films ist voll solcher Figuren.
Das ist ja ganz interessant. Andererseits natürlich, also ich meine, gibt es ja keinen anderen Weg. Ich meine, wir haben mittlerweile 2017.
Es wird ausprobiert und das nicht immer überzeugend. Gerade im Moment versucht man in Hollywood mit Nachdruck unabhängige Frauen in starke Filmbösewichtrollen zu pushen. Und oft geht's in die Hose. Charlize Theron als Hackerin und Cyberterroristin in Fast and Furious 8. Wirklich eine geradezu lächerliche Filmfigur. Ähnlich schlimm Priyanka Chopra als böse Drogenbaronin in der Baywatch-Kino-Neuauflage. Julianne Moore in ähnlicher Rolle im zweiten Teil von Kingsman. Total absurd oder regelrecht fremdkörperartig. Jetzt gerade Kate Blanchett als böse Götterstiefschwester im Marvel-Superheldenfilm Thor Ragnarok. Alles Charaktere, Rollen, Frauen, die wie ihre männlichen Pendants einfach von sich aus böse sein sollen und bei denen es einfach nicht funktioniert. Anders sieht's aus bei starken Frauen, positiv besetzt. Da läuft's. Julia Louis-Dreyfus in Veep, mega erfolgreich. Winona Ryder und die junge Millie Bobby Brown in Stranger Things. Mhm. Auch die neue Star Trek-Serie Discovery hat eine Frau in der Hauptrolle. Da kannst du zurückgehen bis 1979 und Ellen Ripley in Alien. Also starke Frauen geht, böse Frauen, ohne dass ein Mann dran schuld ist, geht offenbar nicht wirklich gut.
Wir sehen immer mehr Frauen in Hauptrollen, sowohl in Filmen als auch in Serien. Wenn es für sie aber darum geht, sich in so zwielichtiges oder auch böses Terrain zu bewegen, braucht es eben auch 2017 offenbar immer noch Männer als Grund dafür. Deutschlandfunk Nova Film- und Serienmann Tom Westerholt hat es uns erklärt. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Von wegen dummes Schaf. Forscher der Uni Cambridge haben in Experimenten gezeigt, dass Schafe sich ziemlich gut menschliche Gesichter merken können. Im Open Journal der Royal Society berichten sie, dass die Leistungen bei der Gesichtserkennung sogar vergleichbar sind mit denen von Menschen und Affen. Um das herauszufinden, haben die Forscher 8 erwachsenen Schafen Fotos von Prominenten auf Bildschirmen gezeigt, zum Beispiel Barack Obama. In der Lernphase gab es für das Gesicht des ehemaligen US-Präsidenten ein Leckerli. Bei einem schwarzen Bildschirm ertönte nur ein Summton. In der Testphase mussten die Schafe Obama dann mit Leuten vergleichen, die ihm ähnlich sehen. In 8 von 10 Fällen stupsten die Schafe immer noch das richtige Foto an. 2/3 schafften sogar, das Gesicht in einer Halbprofilaufnahme zu erkennen. Und das, obwohl die Schafe nur seine Frontaufnahme kennengelernt hatten. Hunde haben eine feine Nase, aber nicht so tolle Augen. Lange dachte man sogar, dass Hunde komplett farbenblind sind, weil ihnen als dämmerungsaktive Tiere Helligkeitsunterschiede wichtiger sind als Farben. Inzwischen weiß man aber, dass sie eher eine Rot-Grün-Sehschwäche haben, ähnlich wie etwa jeder 10. Mann. Bei Menschen lässt sich das relativ leicht feststellen durch den Ishihara-Test. Dabei muss man auf Tafeln mit vielen farbigen Punkten gucken und bei einer Variante hebt sich aus einer Masse von grünen Punkten eine rote Zahl ab. Wer rot-grün blind ist, wird es kaum schaffen, die zu sehen. Weil Hunde auf Punkte und Zahlen aber nicht so gut reagieren, haben italienische Forscher einen eigenen Test für sie entwickelt. Dabei zeichnet sich eine Katze oder ein anderer Hund in den Testbildern ab. Die Forscher haben auch noch einen Tipp für Frauchen und Herrchen. Wer mit seinem Hund in den Park geht, sollte wegen des vielen Grüns nicht unbedingt rotes Spielzeug mitnehmen. In Kalifornien wird ab Januar in der Nähe von öffentlichen Schulen und Kindergärten der Einsatz von Pestiziden beschränkt. Laut der zuständigen Umweltbehörde wurden die Auflagen zum Schutz von Kindern und Schulmitarbeitern beschlossen. In Zukunft ist es verboten, zahlreiche Pflanzenschutzmittel im Umkreis von 400 Metern um die Gebäude zu versprühen, allerdings nur zu Unterrichtszeiten. Davon sind mehr als 4.100 Einrichtungen betroffen. Die Schutzmaßnahmen waren vorher schon in einzelnen Bezirken beschlossen worden, jetzt gelten sie landesweit. Kalifornien ist der bevölkerungsreichste Staat der USA und hier werden bei weitem die meisten Pestizide in der Landwirtschaft eingesetzt. Im Schnitt pro Jahr 85 Millionen Kilo. Das entspricht etwa 1/3 aller in den USA benutzten Chemikalien zur Schädlingsvernichtung und Unkrautbekämpfung.
Deutschlandfunk Nova.
Welches Land ist eigentlich das Beste der Welt? Wer tut am meisten für den Weltfrieden zum Beispiel? Wer hat die beste CO2-Bilanz? Der Good Country Index, der kümmert sich darum, unter anderem diese Fragen zu beantworten. Und der ist heute wieder veröffentlicht worden. Und das beste Land der Welt, weil es eben am meisten Gutes tut für diese Welt, ist, bam, Schweden. Zum 3. Mal in Folge. Hey, Wahnsinn, oder? Schon wieder Erster. Ja, das ist natürlich schön, aber ich stelle es mir auch anstrengend vor. Und außerdem hat das hat so was Streberartiges. Immer Erster alles. Also Entschuldigung, wer will das schon? Wir wollen das heute ausnahmsweise mal nicht. Wir wollen auch mal gucken, an welchen Stellen Schweden gar nicht so Bullabü-mäßig ist, wie wir immer denken.
Schweden. Ach, Schweden. Du bist der Traum aller Deutschen. Bei dir haben die Frauen ja so gute Chancen im Job. Und so viele Männer bleiben nach der Geburt daheim. Deine Jungs und Mädels bekommen in der Schule viel, viel mehr mit als bei uns hier in Deutschland. Und junge Unternehmer werden bei dir super gefördert. Ach, und dann deine Landschaft, deine Berge, deine Seen. Wahnsinn. So, Schweden, jetzt reicht's. Am Ende hast du doch genauso viel Dreck am Stecken wie alle anderen. Und deswegen ziehen wir dir jetzt mal die Hosen runter. Was läuft denn bei dir nicht so rund? Erster Punkt. Du bist das Land der ganz großen Einsamkeit.
Man kann sich diese Einsamkeit nicht vorstellen und man scheitert meistens an dieser Einsamkeit, wenn man nicht damit groß geworden ist.
Das ist meine Kollegin Nilo hier aus der Redaktion. Die ist in Schweden aufgewachsen und die weiß, wovon sie redet.
Ich habe Fälle, wo Deutsche ausgewandert sind und die haben es gerade so ein halbes Jahr ausgehalten, weil das so, weißt du, wenn der nächste Kino 4 Stunden weg ist, wenn der nächste Supermarkt 65 Kilometer entfernt ist und diese unendliche Weite und diese Einsamkeit ist, glaube ich, wird super häufig romantisiert und die ist für die meisten unerträglich, wenn die damit konfrontiert sind.
So, und gerade dieses große Alleinsein und die große Langeweile mit sich selber, die Nilo hier gerade an der weiten Natur festgemacht hat, das kennt unser Schweden-Korrespondent Carsten Schmiester auch aus dem Zwischenmenschlichen.
Die Schweden sind sehr, sehr nett. Aber sie sind auch sehr, sehr distanziert. Man bekommt immer ein freundliches Hey, hey und einen guten Morgen oder auch ein Auf Wiedersehen. Aber sie meiden eigentlich den Kontakt. Man kommt einfach nicht an diese Menschen ran. Und sie sind, das ist der zweite Punkt, den man kritisieren kann, auch sehr konfliktscheu.
Wenn 10 Schweden im Winter zusammen im Büro sitzen und das Fenster steht offen, dann frieren sie sich alle zusammen zu Tode, weil sie denken, die anderen wollen das ja so. Mal nachfragen. Und oh Gott, vielleicht einen Streit anfangen. Nee, Fehlanzeige. So, das war das Private. Aber auch in der Politik gibt es ein paar Punkte, die dein humanitäres Supermachts-Image ganz schnell in Stücke reißen. Zum Beispiel das, was bei uns gerade hier neu ist. Eine klar rechte Partei im Parlament, das gibt es bei dir schon seit 7 Jahren. Die Schwedendemokraten. Und die kommen, mit Verlaub, ganz klar aus der Neonazi-Ecke.
Die haben die Springerstiefel vor vielen Jahren ausgezogen und gegen schwarze Lackschuhe getauscht, dunkle Anzüge anstatt Jeans. Und es fruchtet aber. Im Moment liegen sie bei Umfragen etwa knapp unter 20%. Und man befürchtet für die Parlamentswahlen 2018 den sogenannten Trump-Effekt, dass also Leute in Umfragen nicht offen zugeben, Schwedendemokraten wählen zu wollen, dass sie es dann aber doch tun.
Dann gibt es da die Sache mit deinen Kanonen. Nach Russland und Israel bist du, liebes Schweden, der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Sogar an Diktaturen wie Saudi-Arabien lieferst du. Ich meine, okay, das tun wir auch, aber also dir, altem Aberschmuseland, hätte ich das nicht zugetraut. Oder mal was Sozialpolitisches. Frauen, die bei dir ja so großartig gefördert werden und immer tolle Mama und erfolgreiche Geschäftsfrau und perfekte Liebhaberin in einer Person sind, die haben in Schweden im europäischen Vergleich ein deutlich erhöhtes Burnout-Risiko. Tja, genau so sieht's aus, liebes Schweden, du scheiß vorbildlicher Klassenprimus. Okay, aber wir wollen jetzt nicht in den Ruf kommen, dass wir es genauso machen wie diese ganzen rechten Fake-News-Kanäle, die dich ständig mit irgendwelchen Horrormeldungen vor sich hertreiben. Oder wie dieser Herr Trump im letzten Februar.
You look at what's happening last night in Sweden. Sweden! Who would believe this? Sweden!
Der kam ja mit der angeblichen Meldung um die Ecke, dass das Land von Flüchtlingen überschwemmt und von plündernden Banden überzogen wird. Aber nein, den Fehler, liebes Schweden, den machen wir jetzt nicht. Jetzt, wo wir mal klar gemacht haben, dass bei dir auch nicht alles Gold ist, was glänzt, komm zurück in den Sandkasten. Komm, kannst wieder mitspielen.
Martin Krinner über Schweden, über Vor- und auch eben mal die Nachteile. Denn Schweden ist eben nicht immer nur Bullerbü, obwohl Schweden eben schon zum dritten Mal hintereinander zu dem Land auserkoren worden ist, das der Welt am meisten Gutes tut.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Am Wochenende hat ein 26-jähriger Mann in einem kleinen Ort in Texas 26 Menschen in einer Kirche erschossen. Viele weitere wurden verletzt. Wir haben ja auch darüber berichtet hier in Deutschlandfunk Nova. Die Bestürzung über diese schreckliche Tat war weltweit groß. Rahel Klein bei mir, unsere Reporterin. Es haben sich ja auch Stars zu Wort gemeldet, Prominente. Unter anderem die Sängerin Miley Cyrus, der mit ihren Äußerungen im Moment wirklich ein kleiner Shitstorm beschert worden ist. Was ist passiert? Was hat sie gesagt?
Also in einem Post auf Facebook und Instagram hat sie geschrieben, wie traurig und entsetzt sie über dieses Attentat ist und dass sie sich auch für ihr Land und das beschissene System schämt, was einen Mangel an Kontrolle und Gesetzen einfach hat. Und sie schrieb auch, und zwar in Großbuchstaben, dass es ein terroristischer Akt eines weißen Mannes war. Und da ging die Diskussion natürlich los.
Weil sie jetzt die USA beschimpft hat oder weil sie geschrieben hat, weißer Mann?
Ja, wegen beidem eher so. Also die ganzen Waffenfans kamen natürlich aus ihrer Ecke und haben dann erstmal die Waffengesetze verteidigt. Aber dass sie den weißen Mann eben in Großbuchstaben explizit genannt hat, das hat vielen halt auch gar nicht gefallen. Und die haben gesagt, Gewalt ist Gewalt, ein Idiot ist ein Idiot und die Hautfarbe oder die Herkunft spielt doch gar keine Rolle.
Was ja auch nicht ganz falsch ist, ne?
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber die Antwort, die Miley Cyrus dann auf diese Kommentare eben nochmal geschrieben hat, die ist trotzdem lesenswert. Sie sagt nämlich eben auch, dass Geschlecht und Hautfarbe immer dann eine Rolle spielen, wenn es nicht um weiße heterosexuelle Menschen geht. Also, dass die Hautfarbe zum Beispiel eine Rolle spielt, wenn schwarze Amerikaner grundlos von der Polizei erschossen werden oder Gewalt erfahren, wenn Menschen an Flughäfen bei ihrer Einreise komplett durchgecheckt werden. Oder sie schreibt auch, dass das Geschlecht dann eine Rolle spielt, weil heterosexuelle Menschen bis vor kurzem in den USA gar nicht heiraten durften. Also viele Punkte und danach, nach diesem Post, hat sie dann nochmal einen Post abgesetzt, wo sie dann Bilder von sich und von ihrem Papa und anderen männlichen Familienmitgliedern gepostet hat. Und da hat sie dann nochmal so ein bisschen gesagt, sie wollte nicht generalisieren oder stereotypisieren.
Also am Ende dann ein bisschen versöhnliche Töne von Miley Cyrus, aber trotzdem ist vieles von dem, was sie sagt, ja auch sehr richtig. Und man kann einfach mal drüber nachdenken.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Es gibt Krankheiten, von denen hört man wenig, weil diese Krankheiten so selten sind. Die Schmetterlingskrankheit, das ist so eine. Schätzungsweise 35.000 Menschen in ganz Europa haben diesen Gendefekt. Der ruft sehr schmerzhafte, teils auch lebensbedrohliche Krankheiten hervor. Denn man muss sich das so vorstellen, die Haut, die ist im Endeffekt so eine permanente große Wunde am ganzen Körper. Ja, reißt die Haut ein und bricht auf und das liegt eben daran, dass die obere Hautschicht nicht so richtig mit der darunterliegenden Schicht verbunden ist. Hassan, das ist ein kleiner Junge aus Bochum, auch der hat diese Schmetterlingskrankheit und er konnte offenbar geheilt werden und zwar mit einer Gentherapie. Wie die funktioniert und ob das jetzt der große Durchbruch ist, um vielleicht auch andere Hautkrankheiten zu bekämpfen, das habe ich geklärt mit Yael Adler, die ist Hautärztin in Berlin. Frau Adler, wie haben die Dermatologen dem kleinen Hassan denn geholfen? Was haben die gemacht?
Also sie haben Hautzellen entnommen und die zu einem Spezialisten geschickt, der den Gendefekt im Labor repariert hat. Also er hat praktisch gesundes Genmaterial eingeschleust in die kranke, genetisch gestörte Zelle. Und das hat geklappt und dann ist es gelungen, diese Zellen im Labor zu vermehren und daraus eben so eine Art Transplantat zu kreieren. Und das konnte man dann auf die Wundehaut des Kindes auflegen und da ist es festgewachsen. Die Zellen haben sich vermehrt und eben eine doch recht stabile Schicht, wie man liest, gebildet, sodass die Hautkrankheit weitgehend abgeheilt ist.
Wie bewerten Sie das Ganze eigentlich jetzt? Also ist das so ein Durchbruch tatsächlich jetzt bei der Therapie von Hautkrankheiten?
Also die Haut eignet sich ganz gut, um genetische Therapien bei Genkrankheiten der Haut auszuprobieren, weil man eben das Organ direkt vor sich hat und auch praktisch die Pflege direkt machen kann, ne, bis alles angeheilt ist. Es gibt ja noch ganz viele andere genetische Erkrankungen und es wird auf vielen Gebieten geforscht, wie man es schafft, gesunde Gene in kranke Zellen einzuschleusen. Aber die Haut eignet sich sicherlich gut, aber das ist natürlich trotzdem erstmal nur ein Anfang.
Also da müsste jetzt noch weiter geforscht werden, okay. Was ist denn, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiterdenken, was ist mit großflächigen Verbrennungen zum Beispiel? Könnte man diese Therapie dort auch anwenden, um den Menschen zu helfen?
Bei den Verbrennungen ist es ja so, dass prinzipiell keine Krankenzellen da sind, die man gesund machen muss, sondern man braucht einfach mehr Zellmaterial. Und man macht das heute schon routiniert, dass man Haut an einer gesunden Stelle entnimmt und die aufbereitet und dann auf die Wunden auflegt und das wächst dann da auch fest. Und dann gibt es natürlich auch solche Gewebeaufbearbeitungen, wo man Ersatzgewebe auch aus Stammzellen kreiert und zumindest bis dann genug Haut vom eigenen Menschen zur Verfügung ist, bis es angezüchtet ist, dass man das auf die Haut auflegt, dass der Mensch dann eben in der Zeit nicht vertrocknet, nicht infektiert bekommt, weniger Schmerzen hat. Aber bei der Hautkrankheit Epidermolysis bullosa, da geht es ja um
Das ist diese Schmetterlingskrankheit,
wo sich die Oberhaut ablöst und Blasen bildet und unheimlich verletzlich ist, deswegen wie so ein Schmetterlingsflügel empfindlich ist. Und da wird krankes Eiweiß produziert. Also die Verankerung der Zellen, die ist kaputt. Und deswegen löst sich die Haut bei minimalsten Berührungen ab. Und das kann lebensbedrohlich sein. Die Menschen können sehr schnell an großflächigen Infekten versterben. Die haben Narben, die haben Hautkrebs. Also schwerwiegende Erkrankung. Und deswegen hat man das auch bei dem Kind gemacht, weil es ging ihm so schlecht, dass man im Grunde gar keine Hoffnung mehr hatte. Und dann war das auch ethisch vertretbar, diesen Therapieversuch zu wagen, nachdem ein Forscher in Italien da erste Schritte schon erfolgreich durchgeführt hat.
Ich würde gerne noch mal auf den Anfang unseres Gespräches zurückkommen. Da haben Sie ja kurz erklärt, wie die Ärzte das überhaupt gemacht haben. Also gesunde DNA oder das Gen eingeschleust mit Hilfe von was eigentlich? Wie funktioniert das? Wie macht man das?
Also man macht das heute mit anderen kleinen Vehikeln oder wie so kleinen Autos, die man in den Zellkern reinleitet. Und das sind im Grunde Virusteilchen. Mhm. Und das klingt gruselig, aber auf diese Art kommt man eben erstmal an diese Mini-Strukturen ran und kann da eben auch was einbauen. Und das ist aber auch genau das Risiko, dass es ja denkbar ist, dass man das eben von außen nicht ganz genau steuern kann, dass also dieses eingeschleuste Genmaterial sich vielleicht an der falschen Stelle im Erbgut integriert und dass das vielleicht die Zelle bei ihrem Stoffwechsel stört oder bei der Produktion anderer Eiweiße oder gar Krebsentstehung gefördert wird. Und das sind eben Risiken. Bei dem Kind Hassan ist das wohl bisher toi 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 und auch bei anderen Einzelpersonen gut gegangen. So die Hoffnungen sind nicht schlecht, aber trotzdem Risiken sind nicht so ganz abschätzbar. Aber in verschiedenen Fachbereichen werden solche Methoden verwendet und es ist vielversprechend.
Wie die Wissenschaftler vorgegangen sind bei ihrer Therapie, um eben diese Schmetterlingskrankheit zu heilen, das haben sie veröffentlicht, die Ergebnisse in der Fachzeitschrift Nature. Wir haben darüber gesprochen mit Jael Adler, sie ist Hautärztin in Berlin. Das war's mit der Redaktionskonferenz von heute. Wir hören uns gerne morgen wieder. Rahel, bist du dabei?
Ich bin am Start.
Schön, ich auch. Dann treffen wir uns morgen wieder 18.15 Uhr, altbekannte Zeit. Ich bin Sonja Meschkat. Schönen Abend euch. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.